Hier ist Radio Lora live aus dem Zürcher Ratshaus. Im Punkt 5 geht die Debatte über die Zukunft des Staatsschutzes weiter. Wir haben bei uns im improvisierten Studio den Werner Sieg, der für die SP-Fraktion eine sehr eindeutige Stellung abgegeben hat. Vorher in der Debatte Abschaffung von der politischen Polizei. Ein Punkt ist mir aufgefallen, Werner Sieg, ist bei euch nicht vorgekommen in der Fraktionserklärung. Der ominöse Informationsdienst, der soll weiter bestehen. Ist das nicht eine Gefahr, dass das eine Hintertür könnte werden, wieder für eine Polizei?
Also ich muss sagen, die Fraktionserklärung, die ich verlesen habe, ist natürlich vor allem über die allgemeine Situation jetzt gegangen. Und das, was wir in der Zukunft wollen, müssen wir noch darstellen. Es gibt ja dann in der Debatte noch einzelne Punkte, die diskutiert werden. Und dort werden wir auch müssen sagen, wie wir uns die Zukunft vorstellen von dem ganzen Laden-KK3, der ja sehr viel mehr umfasst als nur die politische Polizei. Also der Informationsdienst ist sicher ein ganz heikler Punkt. Und was absolut notwendig ist, ist, wenn er in einer äußerst reduzierten Form, die ich mir noch vorstellen könnte, als eine Art Informationsdienst für die Ordnungspolizei, für die Sicherheitspolizei, also nicht mehr für das Kriminalkommissariat, wenn er dann noch würde stattfinden, muss er parlamentarisch kontrolliert werden. Alles andere ist sinnlos.
Und wo wäre er anzusiedeln? Wäre das ein Mini-KK3 oder wäre das nur noch ein Wurmfortsatz beim Kommando?
Ich würde sagen, ein Wurmfortsatz beim Stab vom Kommandant. Das heisst also ein, zwei Leute, die dort den Kommandanten beraten, was das für Organisationen sind, die eine Demo machen oder so, mehr nicht mehr. Also zwei Leute könnte man vorstellen, aber das ist das Maximum.
Nachdem du jetzt Fraktionserklärungen gehört hast, auch in Ratssaal geschaut hast wegen der Präsenz, was ist deine Prognose für die Abstimmungen?
Also wir haben versucht, dass alle zusammen da sind. Wir haben ja eine Mehrheit von 64 zu 61 an sich. Bei uns ist es so, dass jemand sicher fehlt, weil er einfach im Spital ist. Es fehlt auf der anderen Seite auch noch. Ich weiss nicht, wie es jetzt am 5 aussieht. Ich hoffe, dass wir eine knappe Mehrheit haben. Ich muss allerdings sagen, wir werden ja abstimmen über Empfehlungen. Wir haben vor einem Jahr die Wahlen gewonnen im Gemeinderat, wir haben sie aber auch im Stadtrat gewonnen. Also ich bin der Ansicht, die Empfehlungen, wenn man die durchbringt, ist es sehr gut. Und falls man sie aus irgendeinem Grund nicht durchbringen sollte, dann ist der Stadtrat am Handeln. Und auch der Stadtrat wird auf die politische Polizei müssen verzichten. Es ist ganz einfach so, es gibt keine gesetzliche Grundlage. Die Freisinnigen sagen zum Beispiel in ihrer Fraktionserklärung, sie sagen dafür, man solle weiter eine politische Polizei führen, soweit es gesetzliche Grundlagen habe. Es hätte gar keine gesetzliche Grundlage. Also sagen sie im Prinzip eigentlich genau gleich wie alle anderen.
Regierungsrat Hoffmann, SVP, ist kritisiert worden von deinem Fraktionskollegen Arthur Meier wegen seinem bedenklichen Verhalten bei diesen Büro-S-Akten. Umgekehrt haben wir gestern in der NZZ können lesen, dass der Kanton sein Nachrichtendienst, also das Pendant zum KK3, auf den 1. Juli auflöse, mindestens so lange, dass von der gesetzlichen Grundlage nicht herum sei, hat sozusagen der gerade kritisierte Hoffmann jetzt Stadt Zürich links oder wo er immer überholt.
Also was der Herr Hoffmann genau machen will, weiss ich nicht. Ich habe nur das gelesen und irgendwo glaube ich es nicht so ganz. Wir wollen dann schauen, was es nun ganz genau heisst. Vielleicht gibt er auch im Ganzen nur einen anderen Namen. Kritisiert worden ist er wegen seiner Haltung im Büro S und das sicher zu Recht. Ansonsten von einem SVP-Mann in der Polizei verspreche ich mir gar nichts. Die SVP zeigt immer mehr, dass sie letztlich wirklich eine Partei ist, die eigentlich von vor 1789 kommt. Es ist eine antiliberale Partei, die irgendwo gar nicht mehr recht in unseren modernen Staat passt. Und ich glaube, der Herr Hoffmann ist von den Leuten abhängig, die das sagen haben bei uns in der Stadt, also vom Autofrei und vom Stoller und von all diesen Leuten. Und dementsprechend wird er auch handeln müssen. Also von so jemandem sich irgendetwas zu versprechen, das halte ich für falsch. Meine Hoffnung ist eigentlich schon, dass der Moritz Leuenberger Polizeiminister im Kanton wird. Dann sieht es anders aus.
Zusammenhang mit der SOS-Initiative, wenn jetzt in der Stadt Zürich, was ich auch hoffe, vom Parlament und anschliessend vom Stadtrat die politische Polizei abgeschafft wird, heisst das, dass eigentlich die SOS-Initiative mindestens für das Territorium von der Stadt Zürich sozusagen hinfällig überflüssig wird?
Nein, es heisst, dass die SOS-Initiative durchgeführt wird jetzt in der Stadt Zürich. Aber es ist natürlich möglich, dass in irgendeiner Form der Bundesrat Koller wieder wird ein Polizei, eine politische Polizei aufbauen, dass er die Stadt Zürich durch irgendwelche demokratisch legitimierte Entscheide vielleicht auch dazu wird können bringen, dass sie das muss führen. Und damit das nicht gemacht werden kann, damit das in der Schweiz verhindert wird und im Kanton, muss man unbedingt die Initiative unterschreiben, unterstützen und Unterschriften dafür sammeln. Die brauchen wir wirklich. Also das ist absolut zentral.
Für mich ist das rot-grüne Zürich heute drauf und dran, einen Pluspunkt zu buchen mit dieser klaren Position, Abschaffung von der politischen Polizei. Vielleicht ein bisschen weniger positiv sieht das Thema Fischen auf. Wir haben heute im Flugblatt gesehen, dass auch der Marco Mona aufgrund von diesen Regeln und diesen Situationen, die er hat, einfach schwarze Balken verschickt. Ist absehbar oder zu hoffen, dass auch in dieser Form Fischen auf den Tisch demnächst Bewegung in die Sache kommt?
Ich bin am Montag in der SP6 und habe dort informiert über den Bericht, über den Staatsschutzbericht. Der Bobby Neukomm ist auch Mitglied von der SP6. Er hat dort gesagt, er habe noch ein paar Pfeile im Köcher und will von denen heute auch ein paar rauslassen in Bezug auf diese Frage. Also ich bin da noch gespannt, was kommt. Ich erhoffe mir eigentlich noch irgendwelche Äußerungen von ihm auch. Ich glaube schon, dass es da jetzt muss vorwärts gehen. Das ist wirklich auch für mich im Moment enttäuschend. Das muss vorangehen.
Das dürfte etwa zwischen 6 und 7 nicht der Fall sein, die Stellungnahme von Robert Neukomm.
Ich würde sagen, das wird etwa dann sein. Jetzt werden wir noch so ein paar so Grabenkämpfe hören.
Das Informationen aus Stellungnahmen vom SP-Gemeinderat Werner Sieg. Vielen Dank. Im Ratssaal wird es in wenigen Minuten weitergehen mit der Debatte. Für mich in den ersten 2 Stunden, in der ersten Sitzung heute, ist eines der wichtigen Votum, wurde das von Peter Nickli gesehen, wo der Punkt das Thema thematisiert hat, wo in den nächsten 2, 3, 4 Jahren in der Auseinandersetzung um Staatsschutz und politische Polizei eine zentrale Rolle wird spielen, nämlich die Diskrepanz zwischen dem angeblichen, dem vorgehenden Zweck von so einem Laden wie dem KK3, Terrorbekämpfung, politische Kriminalität und wie all die Schreckwörter heissen, und dem tatsächlichen Zweck, nämlich dem Erfassen von den Gesinnungen. Und ich meine, dass es für das Lager, wo die Schnüffelpolizei und die Schnüffeltätigkeit abschaffen will, zentral ist, dass man die Legitimationslüge kann durchbrechen kann, dass man kann aufzeigen kann, dass es nicht Absicht ist, auch nicht Aufgabe von einer politischen Polizei, so Gewalttaten zu verhindern, dass das nur der Vorwand ist, den man auch in Zukunft wird brauchen. Wir haben jetzt erlebt, wie der Golfkonflikt sofort instrumentalisiert worden ist. Mindestens hat man versucht, den zu instrumentalisieren, zum behaupten, wir müssen doch jetzt weiterhin schnüffeln, sonst können wir Gewaltakte nicht verhindern. Der Prüfstein für die Argumentation ist ja das, was Peter Nickli heute in der Debatte ausgeführt hat, nämlich die Tatsache, dass ja Politpolizisten selber nicht in der Lage sind, erfolgreiche Fälle vorzuweisen, wo sie können sagen, wir haben das und das verhindert. Offenbar geht es dort in Zürich in irgendeine Geschichte aus dem 1975, es ist auch schon ein paar Jahre zurück. Wer den Puck Eisbericht gelesen hat, der hat festgestellt, dass auch dort auf ausdrückliche Befragung die Leute nicht in der Lage sind, irgendwelche Vorfälle zu nennen, die sie verhindert haben. Mein direkter persönlicher Kontakt im Rahmen von journalistischen Recherchen mit so Staatsschützern ist der, dass die nicht im Traum daran denken, irgendwelche Prozesse zu inszenieren. Das ist ihnen sogar fremd. Da sträubt sich bei ihnen alles. Im Strafverfahren müssten sie nämlich ihre Informationen auf den Tisch legen. Das ist nicht ihr Funktionsprinzip, nicht ihre Absicht. Sie wollen die Informationen horten. Doch das ist eine Debatte, die in den nächsten Jahren geführt werden müssen und wo man halt immer wieder zurück zur Sache, zur Realität wird müssen kommen. Wir hören jetzt ein in Gemeinderat, ob dort die Debatte schon weitergeht.
Bevor ich aber zu der Frau als Objekt in unserem Staatsschutz zu reden komme, möchte ich allgemein etwas sagen.
Die Debatte geht weiter. Vreni Hauptmann hat gerade vor einer Minute die Sitzung wieder eröffnet, vor sehr gelichteten Ratsreihen vor der Hand. Jetzt redet Anita Tanei, Rechtsanwältin von der SP.
Das heisst, abgesehen von den Sekretärinnen, die wie üblich die normalen Schreibarbeiten erledigen, sind von den 37 im Staatsschutz tätigen Leuten lediglich 2 Frauen gewesen. Eine von diesen Frauen war zuständig für die Überwachung der Frauenorganisationen. Innerhalb der Gesamtorganisation des KK3 hat der Frauenbereich zur Fachgruppe 2 gehört. Und Fachgruppe 2 hat sich mit dem Linksextremismus, mit den nordischen Staaten, mit Westeuropa und mit den militanten Jugendbewegungen beschäftigt. Ich gehe davon aus, dass KK3 Frauen zum Linksextremismus und nicht zu den militanten Jugendbewegungen gezählt hat. Die Frauengruppierungen sind im KK3 innerhalb von 3 verschiedenen Registraturen festgehalten worden. Erstens mal in einer persönlichen Arbeitsregistratur von der zuständigen Sachbearbeiterin. Dann haben die Frauen auch noch den Zutritt gefunden zu der Regi 2.4. Das ist eine Arbeitsregistratur von der Fachgruppe Staatsschutz und Terroraufklärung. Und zwar waren dort die Frauen zusammen mit den Mieterorganisationen. Also Frauen müssen entschuldigen, sie heissen nicht Mieterinnenorganisationen, es sind wirklich Mieterorganisationen einerseits und Hausbesetzer andererseits. Dort sind nebenzu noch die Frauen als militante Gruppierungen auftreten. Und dann natürlich noch als Hauptbestandteil in der Regi 2, der Hauptregistratur. Jetzt zum Findinnenbild. Wie Sie auch am UK-Bericht haben können entnehmen, hat sich das Bedrohungsbild seit dem Zweiten Weltkrieg ständig geändert, aber es ist immer ein bisschen hinter der Realität zurückgeblieben. Es hat sich also nie können direkt an die Realität anpassen. Ich rede jetzt vom allgemeinen Bedrohungsbild. Was aber die Frauen betrifft, da muss man sagen, da hat eigentlich gar nie ein Bedrohungsbild bestanden. Die Frauen sind außerhalb von jeder Bedrohung beobachtet, fischiert und überwacht worden. Das heisst, sobald mehr als 2 Frauen sich zusammengetan haben, sich noch irgendeinen Namen gegeben haben und das natürlich am KK3 auch noch bekannt worden ist, ist die Gruppierung fischiert worden. Man kann das auch so sagen, jede Organisation, die im Namen Frau, feministisch, feminin, lesbisch, es ist sogar so weit gegangen, dass Kinder gelangt hat. Wenn das im Namen vorkommen ist, dann ist man fischiert worden. Und zwar ist das auch weitergegangen, sind dann auch noch Arbeitsgruppen und Untergruppierungen fischiert worden. Aber sagen muss man, es hat sich vor allem um eine quantitative Stoffsammlung gehandelt, mit eigentlich sehr wenigem Inhalt. Rein zufällig sind zum Teil ausführliche Rapporte erstellt worden. Und man muss sagen, wer sich aber über die Frauenbewegung in der Stadt oder im Kanton Zürich informieren hat, will oder informieren will, der soll sich nicht als KK3 wenden. Der ist besser bedient, wenn er sich beim Sozialarchiv informiert. Es ist auch so, dass im Extremismusbericht diverse Frauenorganisationen aufgeführt worden sind, unter anderem auch die Frapp, wo jetzt doch einige Exponentinnen unter uns sind. Und das, obwohl auch die Frauensachbearbeiterin ganz klar definiert hat, dass sie eine Gefährdung für die innere und äußere Sicherheit des Staates nur dann sieht, wenn Gruppierungen bereit sind, Gewalt anzuwenden für ihre Ziele. Und das kann man bei all diesen Frauengruppen, die da fischiert worden sind, wirklich nicht sagen. Wenn man jetzt aber die Auswahl noch mal genau anschaut und sich mal fragt, was ist eigentlich passiert, wenn man all die Organisationen, die sind nicht alle aufgeführt in unserem Bericht, aber es reicht eigentlich schon, wenn man die sieht, die aufgeführt sind, dann kann man sagen, man kann die Organisationen in 2 Hauptgruppen einteilen. Das eine sind reine Selbsthilfegruppen, also wo man nicht einmal sagen kann, sie seien politisch aktiv oder sie haben irgendwelche politische Ziele verfolgt. Das wären so Frauen-Velo-Werkstatt, Frauen-Mitfahrzentralen. Es geht hier um reine Selbsthilfegruppen. Dass die normalen Nähkürzchen nicht fischiert worden sind, ist sehr wahrscheinlich nur dem zu verdanken, weil die Programme nicht bis ins K3 vordrungen sind. Andererseits hat es dann auch Frauenorganisationen, die eine gewisse politische Stossrichtung eingenommen haben, die ein Ziel verfolgt haben. Und zwar war das Ziel die Gleichstellung von Mann und Frau. Also wenn man das anschaut, dann kann man eigentlich zurückgehen auf die Entstehung von unserem Bundesstaat im Jahr 1848. Dann haben wir nämlich einen Artikel 4 in der Bundesverfassung, der die Gleichstellung würde garantieren. Bis im Jahr 1981 hat die herrschende männliche Lehre darunter einfach verstanden, dass die Gleichstellung nur erreicht werden muss, soweit das mit unserer traditionellen Rollenvorstellung vereinbar ist. Darum haben wir im Jahr 1981 Artikel 4 Absatz 2 BV müssen in die Verfassung aufnehmen, womit jetzt klar ist, dass auf keine Rücksicht mehr auf die gesellschaftliche unterschiedliche Vorstellung kann genommen werden. Es ist so, man merkt das auch, wenn man die Frauengruppierungen oder die Fischierungen anschaut. Das Ziel ist bis jetzt noch nicht verwirklicht worden. Und die Frauenorganisationen, die von unserem Staat überwacht worden sind, die haben alle eigentlich, also die politisch aktiv waren, nur ein Ziel gehabt, nämlich den Verfassungsgrundsatz zu verwirklichen. Und dann, meine Damen und Herren, man muss sagen, es ist ja fast schon pervers, wenn man sagt, dass eine Gruppierung, die eigentlich ein verfassungsrechtliches Ziel hat, dann vom Staat als staatsfindlich überwacht wird. Also man kann sagen, es ist eigentlich immer noch so, dass Frauen, die sich nicht in unsere gängige Rollenvorstellung eingliedern lassen, die gelten als subversiv und militant. Auf der anderen Seite sind Männergruppierungen nicht überwacht worden. Und zwar Männergruppierungen, die gegen den Verfassungsgrundsatz, den ich vorher angeführt habe, ganz klar verstoßen. Das wären zum Beispiel die Zünfte. Also bei der Ansicht, wenn man die Frauenorganisationen, die nichts anderes zum Ziel haben, als die verfassungsmässig garantierte Gleichstellung zu verwirklichen, wenn man die einfach so sinnzweck- und ziellos fischiert, dann muss man auch die Zünfte fischieren, wenn man sich an ein allgemeines Gleichbehandlungsgebot halten. Das ist aber nicht passiert. Da muss man als nächstes fragen, das betrifft jetzt eigentlich nicht nur die Frauen, das betrifft allgemein die Fischierungen. Was das gebracht hat, also ob man da irgendwelche frauerische Umstürzlereien haben können verhindern damit. Und da muss man auch sagen, also in den letzten 10 Jahren hat es kein einziges gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegeben gegen irgendeine Frauenorganisation. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Fischierungen zum Teil damit begründet worden sind, man habe das gebraucht als Informationsdienst für Demos. Da muss man auch sagen, erstens mal ist es ein Leerlauf und unverhältnismäßig 200 Organisationen fischieren, wenn vielleicht 3 irgendwann einmal eine Demo machen. Zweitens hat man damit weder eine Demo können verhindern, noch die so viel und oft befürchteten Ausschreitungen. Interessant ist dann auch, dass einige von diesen Frauenorganisationen von dem Staat als staatfindlich oder ich weiss nicht als was betrachtet worden sind dann gleichzeitig vom gleichen Staat anerkannt worden und haben Subventionen erhalten, also zum Beispiel das Nottelefon und das Frauenhaus. Und auch es sind noch andere Organisationen, wo die Organisationen dann bereits die Subventionen bekommen haben, ist man dann nicht fähig gewesen, im KK3 allenfalls die Fische dort rauszunehmen. Es ist auch allgemein so, dass es gibt x Vereine, nicht nur bei Frauen, auch allgemein, die einfach einmal im 85 oder im 84 gegründet worden sind. Die haben dann eine Fische bekommen und seit 5 oder 6 Jahren ist nichts mehr passiert. Also man hat auch das nicht geschafft, zu sehen, welche Gruppierungen könnten ja wirklich gefährlich sein und welche nicht. Abschließend möchte ich noch etwas sagen zur Sprache überhaupt, zur Sprache von diesen Rapporten und diesen Registrierungen und dann noch etwas zur Sprache von unserem UK-Bericht. Es ist so, die Sprache in den Akten, in den Rapporten, in den Fischen ist natürlich, es wird niemand staunen, eine sehr männliche Sprache gewesen. Es sind eigentlich immer nur Männer vorgekommen. Das Einzige, was weiblich war, sind die Frauennamen. Also wenn halt dann bei diesen Frauenorganisationen sind dann halt Frauennamen weiblich gewesen. Aber sonst gibt es die weibliche Form in dem KK3 nicht. Jetzt haben wir bei unserem Bericht natürlich bei diesen Zitaten müssen wörtlich zitieren und darum fehlen dort die weiblichen Formen. Dann haben wir aber bei Sachen, sind dann oft auch Beamtengruppierungen gewesen, wo nur Männer waren, dort fehlen auch selbstverständlich die weiblichen Formen. Und sonst haben wir darauf geachtet, dass immer beide Formen sind. Also wenn sie sich ärgern über irgendeine Formulierung, dann können sie davon ausgehen, dass dort keine Frau beteiligt war. Dann noch etwas zu der Registrierungssprache. Also etwas, was mich besonders auch frustriert hat, als ich gesehen habe, dass das eine Frau macht, sind so die Randbemerkungen, die sie im UK-Bericht auch lesen können. Zum Beispiel beim Kino Xenia, dort steht: Männer haben keinen Zutritt, es lebe die Toleranz. Da habe ich mir jetzt mal überlegt, das ist nicht der einzige solche Spruch. Es hat in diesen Fischen x solche Sprüche, also persönliche Wertungen und Bemerkungen von diesen Beamten und Beamtinnen, die diese Fischierungen vorgenommen haben. Jetzt da habe ich das immer als besonders stossend empfunden, dass die Frau, die das gemacht hat, absolut kein Verständnis für all die Frauenanliegen gehabt hat. Weil sonst hätte sie das nicht können schreiben. Insbesondere nicht als Frau, die in einem KK3 arbeitet, wo man kann sagen, es ist ganz ein grauenhafter, frustrierender Männerbetrieb. Und dort müsste man eigentlich erwarten, dass sie noch Verständnis hätte für ein Kino Xenia, wo Männer keinen Zutritt haben.
Sehr gut. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitte, Ihre persönliche...
Das ist Anita Tanay, Sozialdemokratin. Jetzt der Werner Stoller, UK-Mitglied, wo wir, glaube ich, schon das zweite Mal hören.
Eine Untersuchungskommission hat den Auftrag, ihre Tätigkeit und Handlungen sachlich, objektiv und wertneutral in einem Bericht abzufassen. Erschweren wird die konstruktive Zusammenarbeit und schlussendlich der Wert von einer UK-Arbeit, wenn sich, wie jetzt geschehen, der Polizeivorstand vor seiner Wahl sowie die UK-Mitglieder Niklaus Schär, Peter Nickli und Werner Sieg vor oder während der Kommissionsarbeit öffentlich für eine Abschaffung des KK3 aussprechen. Damit haben sie ihre Befangenheit und ihre Vorurteile, mit denen sie in der UK gewirkt haben, bewiesen. Zusätzlich erschwert wirkt die Tatsache, dass der Sekretär, der Bezirksrichter Martin Farner, im Zusammenhang mit der Jugendunruhe auch kein unbeschriebenes Blatt ist. Als Befürworter für eine Amnestie von Gewalttätern und Krawallanten während der 80er Unruhe signalisiert er seine Entfernung zu einer wertneutralen Haltung. Die Radio Lora-Sendung vom 12. März 1991 widerspiegelt die Strategie von dieser in Zürich vorhandenen destruktiven Gedankengut. Eine Vertreterin vom Komitee gegen Isolationshaft führt dort folgendes Zitat aus: Dem KGI geht es nicht darum, den Staatsschutz oder die politische Polizei, sondern um das System abzuschaffen. Ihr Interesse sei es, den Staatsschutz möglichst genau zu kennen, wie die Leute dort denken, wie sie aussehen, um dann aus einem geschützten Raum heraus das zu entwickeln, um das es ihnen geht. Ihr eigentlicher Feind sei das politische System und nicht der Staatsschutz. Zitat Ende. Ich wiederhole, Ihr eigentlicher Feind sei das politische System und nicht der Staatsschutz. Zur Bedrohung. Grosse Teile des Berichts sind der politischen Situation der früheren Jahre gewidmet. Schlussfolgerungen jedoch sind aus den heutigen Perspektiven ausgezogen. Die sicherheitsmäßige Vorbereitung auf staatsschützerische Aufgaben müssen sich gezwungenermassen mit einem Umfeld befassen, aus dem damals diesbezügliche Bedrohungen zu erwarten waren. Das vorhandene Gefahrenpotenzial und die Dokumentation über Gruppen und Menschen, die sich offen oder versteckt dazu bekennen, dass sie die freiheitliche Rechtsordnung nicht nur verachten, sondern auch bekämpfen, ist eine selbstverständliche Aufgabe des Staatsschutzes. Bedrohung ist umfassend, offenkundig in den Bereichen Links- und Rechtsextremismus, Ausländerextremismus und Terrorismus. Diese Kreise agieren vor allem aus Kleinzellen mit Sabotage, Sachbeschädigungen, wie zum Beispiel Aktion Rost, Wohnungsnotdemonstrationen, Platzieren von Brennsätzen, Fahrzeugkontrollen, Schutzgeld eintreiben, Klebe- und Sprayaktionen, Bombenanschlag an der Köchlistrasse, Zerstörung vom McDonalds-Restaurant an der Langstrasse etc. Nicht nur Sachwerte, sondern auch die Bevölkerung ist in diesem Zusammenhang betroffen. Ebenso destruktiv ist die Armeefindlichkeit der XOA und ihre öffentlichen Aufrufe zur Dienstverweigerung. Es handelt sich immer um organisiertes, planmässiges Vorgehen in kleinen Gruppen mit nationalem und internationalem Sachbezug nach deutschem und italienischem Muster. Der Extremismusbericht listet umfassend und ernüchternd auf 117 Seiten, meine Damen und Herren, 117 Seiten, die reelle Bedrohung auf. Zu den rechtlichen Grundlagen. Grundsätzlich sind fehlende rechtliche Grundlagen kein Argument, um eine tatsächliche Bedrohung abzuhalten. Ich sage es nochmal. Grundsätzlich sind fehlende rechtliche Grundlagen kein Argument, um eine tatsächliche Bedrohung abzuhalten. Im weiteren Sinn von sämtlichen Parteien, der Bundesratsbeschluss von 1958, die Interpellation PSA vom 5.6.78 über die Polizeiaufsicht, die Interpellation Valentin Oehn vom 2.10.79 über Spionage und Subversion, die einfache Anfrage Garobio vom 16.03.77 über extrempolitische Tätigkeit als genügende rechtliche Antwort und Grundlage anerkannt worden. Besondere Beachtung muss man der Interpellation von Dr. Silvio De Capitani schenken vom 6.12.76. Darin drei heutige UK-Mitglieder als Kantonsrat das Wort ergriffen haben und keinerlei Kritik an der Legalität vom Staatsschutz geübt haben. Die Herren Schumacher, Sieg und Meier. Und nicht, wie der Herr Sieg vorher ausgeführt hat, seit 1888, nicht einmal seit 1976. Es ist ein substanzielles Protokoll, ich habe es vor mir, Herr Professor. Ureigenste Interessen veranlassen die Stadt Zürich zur Erbringung von der Eigenleistung im Bereich des Staatsschutzes. Da die extremen und militanten Exponenten den Staat aufs Ganze fordern und heute noch fordern. Wir haben erkannt, dass die rechtlichen Grundlagen verbessert werden müssen. Wir haben ebenso erkannt, dass es ohne den Staatsschutz nicht geht. Wer das Kind mit dem Bad ausschütten will, beweist, dass es ihm nicht um die sachliche Lösung des Problems geht.
Einen Zwischenruf hat man vermutlich nicht gehört bei unserer Live-Übertragung. Der Franz Schumacher hat über den Saal gerufen, erzählt doch kein Seich, wo dann der Werner Stoller, SVP, sich auf das Protokoll berufen hat.
Mehr als gerechtfertigt. Es ist ebenso klar, dass die Organisation sicherstellen muss, dass die übrigen 8 Fische gegebenenfalls neutralisiert werden müssen. Zur Kritik. Zur Kritik. Die Hauptverantwortung für den Staatsschutz in der Stadt Zürich trägt der Stadtrat. Dessen ungeachtet hat auch der Gemeinderat über während Jahrzehnte seine Kontrollmöglichkeit nicht beansprucht. Das zeugt primär von Führungsschwäche von den politischen Gremien und nicht von den Staatsschutzorganen. Dazu müssen vom Bund die nötigen Verordnungen und Gesetze ergänzt werden, geschaffen und auf Gemeindeebene umgesetzt werden. Also bei uns, der Legislative und bei der Exekutive, liegt primär Verantwortung. Zum präventiven und repressiven Handeln sowie vom Erfolgsnachweis vom KK3. Repressives Handeln. Im Bereich KK3 werden die Informationen, die im Zusammenhang mit der begangenen Straftat stehen, der Gerichtspolizei übergeben, die dann ihrerseits die Ermittlungen aufnimmt. Insofern übernimmt das KK3 die wichtige Aufgabe, im Bereich politisch motivierter Straftat die Hintergrundarbeit. Die beachtenswerten Ermittlungserfolge im Bereich Terrorbekämpfung haben zur Verhaftung der Terroristen Elisabeth van Dijk, Petra Krause und der Gruppe Peter Egloff, der Sprengstofflieferanten Jürgen Wehren und Claudia Bislin sowie zur Umfeldaufklärung der Terroristen Clemens Wagner und Barbara Augustin geführt. Also nicht nur ein Erfolgsnachweis ermittelt. Tätigkeiten umfassen sehr viel unspektakuläre tägliche Routinenarbeit auf kriminalistischer Ebene. Ein Erfolgsnachweis sind 80er-Unruhe, in denen Wiederholungstäter nebst dem bekannten harten Kern durch das repressive Handeln vor allem vom Büro S von Aktionen abgehalten worden hat können. Der Staatsschutz hat somit seine Aufgabe, für Ruhe und Ordnung zu schauen, erfüllt. Im Bereich Präventivhandeln. Da ein messbarer Leistungsausweis zu erbringen, ist sehr schwierig. Jedoch ist es eine Tatsache, dass die politische Kriminalität durch die Präsenz des KK3 im überblickbaren Rahmen, relativ kleinen Rahmen, gehalten hat werden können. Mord und Terror im politisch motivierten Bereich gehören bei uns nicht zur Tagesordnung. Wie das im Ausland der Fall ist. Einige Beispiele: der RAF, Action Direct, Brigade Rosse und IRA. Durch den aktiven Staatsschutz fühlen sich Exponenten im Bereich Militanz und Extremismus beobachtet und werden somit in ihrem destruktiven Handeln gestört. Haben Sie das mitbekommen, Herr Nickli und Herr Scher? Gut. Zukunftsperspektive. Der Staatsschutz muss sich auf jene Bereiche konzentrieren, die die Wahrung von der Sicherheit und Unabhängigkeit von unserem Rechtsstaat infrage stellen. Der Staatsschutz muss sich für Personen und Gruppen ausrichten, die den Staat in seiner freiheitlichen Substanz gefährden. Dazu ist eine seriöse, fundierte Verordnung und Gesetzgebung nötig. Die muss auf Bundesebene ergänzt und in Einzelteilen neu geschaffen werden. Zielsetzung und Organisation müssen transparent gestaltet werden. Eine Kontrolle durch die politischen Behörden gewährleistet, die Persönlichkeitsrechte gewähren. Als zusätzliche Ausrichtung muss in Zukunft das organisierte Verbrechen, der Drogenhandel, die Wirtschaftskriminalität und Schlepperorganisationen zu den Aufgaben des Staatsschutzes gehören. Wenn unser Staatsschutz in diesem neuen herausforderungsreichen Umfeld seine Aufgabe umfassend erfüllen soll, so sind ihm dafür die notwendigen Mittel, insbesondere die rechtlichen Grundlagen, bereitzustellen. Staatsschutz im freiheitlichen Staat ist für uns unabdingbar. Dazu gehört aber der unumstößliche Wille, einen freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaat haben zu wollen. Danke.
Das eine klare Lektion in Sachen Feindbild vom SVP-Gemeinderat Werner Stoller im Jahr vom 68 11-jährig, bei der 80er Unruhe schon 23 und jetzt auch schon wieder 11 Jahre älter.
Geist, der dem KK3 geherrscht hat, von dieser engen Welt.
Jetzt der Franz Schumacher nicht mehr als Zwischenrufer, sondern als SP-Gemeinderat am Mikrofon.
Haltung zu unseren demokratischen Grundrechten. Ich will dazu gar nichts sagen, aber etwas, Herr Stoller, muss ich Ihnen das jetzt gleich beanstanden. Sie dürfen ja ein paar Ratsmitglieder da Ihnen angreifen, die können sich auch wehren. Und wenn Sie aber den Herrn Fahrner, der nicht Ratsmitglied ist, schlecht machen, und zwar erst noch unwahrerweise, indem Sie jetzt, wenn ich das recht verstanden habe, unterstellt haben, er hätte sich irgendwo rechtswidrig im Zusammenhang von Jugendunruhe 1980, so habe ich es verstanden. Ja, also es hätte so getönt, jedenfalls in der Richtung. Dann ist das einfach schlicht unanständig. Es ist schlechter Stil auch. Wo man Ihnen aber unbedingt muss widersprechen muss, ist das Bild, das Sie geben von dem, was wir gesehen haben. Was haben wir denn gesehen? Ich würde das vielleicht polemisch zusammenfassen, ja, das ist ein Bericht, den haben wir ja, den wollen wir ja, dass er veröffentlicht wird, damit man sieht, dass die ganze Bevölkerung kann Kenntnis nehmen, was für unglaubliche Vorstellungen in den Hirn der Mitarbeiter an diesem Bericht geherrscht haben und wahrscheinlich noch heute herrschen. Aber was sie mal machen, ist, sie bringen schon mal durcheinander, was wir eigentlich untersucht haben. Wir haben ja hauptsächlich die politische Polizei im engeren Sinn untersucht, nicht das KK3. Am Rand haben wir auch noch ein bisschen reingeschaut, im Prinzip haben wir es nämlich gar nicht dürfen, aber der Beamte von der Bundesanwaltschaft war ja recht nett gewesen und hat uns hin und wieder also auch in sogenannte gerichtspolizeiliche Untersuchungsakten schauen lassen. Wir haben überhaupt nicht geschaut in Spionageabwehr, militärischen Nachrichtendienst. Alles Sachen, die zum Staatsschutz gehören und wo wir uns nicht reingemischt haben, zum Teil auch, weil wir mangels Kompetenz, wie das Bundesbereich sind, gar nicht hätten können. Im Übrigen haben wir vermutet, diese Bereiche würden wahrscheinlich recht funktionieren. Ich hoffe, wir haben uns da drin auch nicht getäuscht. Was wir aber angeschaut haben, hauptsächlich, das ist der Teil von der Überwachung von Kreti und Pleti seit Jahren und Jahrzehnten. Also die politische Polizei im engeren Sinne, wo einfach alles, was man kann beobachten, auch beobachtet, oder nicht alles, aber so mit einer gewissen Schlagseite, und dann fischiert. Es trifft höchstens etwas zu, Herr Stoller, dass in einem ganz seltenen Fall in Jahrzehnten bei irgendeiner wirklich kriminellen Tätigkeit, die aufgedeckt werden konnte, meistens durch einen Zufall, wie beispielsweise die Bändlistrasse, möglicherweise, aber gerade bei der Bändlistrasse nicht, die grossartigen Fische könnten dienlich sein, um irgendwo dann noch ein weiteres Umfeld von Mittätern zu eruieren. Das ist aber kein einziger solcher Fall, haben wir gesehen, und die Herren Polizeioffiziere haben uns auch keinen können nennen. Das heisst, ich will das deutlich machen, das vom Bund oben runter befohlene und an sich völlig gesetzmäßige, auf § 17 der Strafprozessordnung vom Bund gestützte gerichtspolizeiliche Verfahren hat mit dem Fischierwesen eigentlich nichts zu tun. Und wenn ich das will charakterisieren, was wir gesehen haben, also man hat ja einiges erwartet, aber man ist dann schon verblüfft gewesen, dann über das Ausmaß, dann würde ich jetzt einmal sagen, wir haben gesehen, eine gigantische Ansammlung von Unrecht. Eine ungeheuerliche Ineffizienz und eine unvorstellbare Geldverschwendung. Das haben wir doch gesehen. Und zwar in dem Bereich des KK3, wo man als politische Polizei im engeren Sinn muss bezeichnen. Und nun müssen wir noch vielleicht etwas klar machen und dreimal unterstreichen. Wir sind eine Milizparlamentarische Kommission gewesen. Wir haben zwar 30 Sitzungen gehabt, aber ein sehr grosser Teil dieser Sitzungen hat in Anspruch genommen die ausführlichen Interviews, die man gemacht hat mit Offizier und Mannschaftsmitglieder. Dann haben wir auch einige Augenschein gemacht, viele Stunden zwar, aber man kann sich etwa ausrechnen, wie viele von diesen Akten wir gesehen haben. Und wir haben ja einen Auftrag gehabt, auch vom Parlament, wir hätten sogar eigentlich schon im Oktober fertig werden. Und wir haben voll Entsetzen festgestellt, je mehr wir in die Materie eingedrungen sind, was für Dimensionen da vor uns sind. Und wir haben uns dann leider einfach müssen irgendwo beschränken, die wichtigsten Interviews abschliessen und dann das Material sichten und daraus rausziehen, sozusagen fast ein bisschen die Rosinen natürlich, was jetzt in dem blauen Band enthalten ist. Also was wir da sehen, ist nicht nur weniges, es ist auch etwas Zufälliges. Wir haben grosse Bereiche nicht angeschaut, haben wir gar nicht können. Wir haben vielleicht bestimmte Linksgruppierungen genauer angeschaut. Man hat zum Beispiel Gewerkschaften, wie Gewerkschaften observiert worden sind in den letzten Jahrzehnten, auch wie die SP observiert worden ist, viel zu wenig angeschaut, mangels Zeit. Mangels Zeit. Ich weiss aus meiner eidgenössischen Fische, dass ich schon vor 20 Jahren in Gewerkschaftsausschusssitzungen sehr genau beobachtet und belauscht worden bin. Vermutlich damals noch mit Wanzen. Also da, in diesem Feld, haben wir eigentlich wenig können umschauen. Und darum ist das, was da vorliegt, vielleicht etwas sehr Zufälliges, Einseitiges. Man müsste eigentlich alles können anschauen. Aber stellen Sie sich vor, es sind ja nicht nur in Anführungszeichen 35'000 Fische. Das ist die Hauptregistratur, das ist die vom 64. Es gibt ja die alte, die zum Teil auch noch vorhanden ist. Das müssen wir noch dazuzählen, die im Keller unten. Dann gibt es die von der Regie 2-4, das sind auch 9'000 Fische. Dann gibt es die im Büro S, das sind nochmal 10'000 Fische. Die tun sich zum Teil überschneiden, das gehört dann zur Ineffizienz und zur Geldverschwendung. Aber insgesamt dürften es um 50'000 Leute und Organisationen sind, die einmal oder mehrmals in diesen Registraturen aufgeführt sind. Wir 15 Leute haben ein paar hundert von diesen Fischen angeschaut. Das ist also vielleicht ein Prozent. Und von den zugehörigen Akten, das sind dann manchmal sehr grosse. Also wenn Sie Stichwort SP Stadt Zürich nehmen, dann gehört dort eine riesige Schublade voll Akten dazu. Das haben wir ja nicht alles können sichten. Sie auch nicht, Herr Stoller. Vielleicht haben Sie dort eben ein bisschen zu wenig geschaut. Darum haben Sie so seltsame Vorstellungen können beibehalten, trotz unserer Arbeit in der Kommission. Wenn Sie jetzt also das dazu nehmen, dann ist das vielleicht nur mal ein Zehntel von der zugehörigen Akten, die wir haben können schauen. Dann ist es nur ein Promille. Ein Promille und auch das sozusagen nur stichprobenweise und nicht vollständig und von hinten bis vorne total. Also das ist doch die Situation. Und mit dem haben wir uns müssen abfinden, weil wir eigentlich einen politischen Auftrag haben. Wir haben mal müssen schauen, politisch, was heisst das, was ist das für eine Dimension? Und wir haben einen Auftrag gehabt, was muss man zunächst politisch für Konsequenzen daraus ziehen? Wir sind nicht eine Strafuntersuchungskommission.